Unclean spirit!
Show it up your ass!
In the name of our Lord Jesus Christ! It is he who commands you! He who flung you! And the family of the dead of hell!
Fuck him!
Be gone!
Fuck him, Garrus!
A lost creature! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
Die Deutsche Demokratische Republik hat getreu den Interessen des Volkes und den internationalen Verpflichtungen auf ihrem Gebiet den deutschen Militarismus und Narzissmus ausgerottet. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Sendung der Redaktion 17 Grad. Der Eingangssatz stand so in der Verfassung der DDR, doch die Realität des real existierenden Sozialismus war anders.
Das wusste man im Westen spätestens seit Oktober 1987. Damals, am 17. Oktober 1987, zogen in Ostberlin etwa 25 Jugendliche aus der Skinhead-Szene, darunter auch einige aus Westberlin, los, um rote Punks zu klatschen. Ihr Ziel war die Zionskirche im Stadtteil Prenzlauer Berg. Unter Rufen wie »Sieg Heil« oder »Juden raus aus deutschen Kirchen« stürmten die Skins kurz vor Ende eines Punkkonzerts in die Kirche, zerstörten Einrichtungsgegenstände und verletzten einige der Besucher zum Teil schwer. Der Vorfall führte zum ersten Prozess gegen Skinheads in der DDR, der in den Medien dargestellt wurde. 12 Skins wurden wegen Rowdytum und Zusammenrottung verurteilt. Die Höchststrafe betrug 3 Jahre und 9 Monate. Noch während des Prozesses wurde bekannt, dass der jüdische Friedhof in der Schönhauser Allee im Stadtteil Prenzlauer Berg geschädigt worden war. 222 Grabsteine waren teilweise bis zur Unkenntlichkeit zerstört worden. Nach diesen öffentlich bekannt gewordenen, spektakulären Vorfällen konnte die DDR-Staatsführung ihre bisherige Strategie nicht mehr aufrechterhalten, derartige Vorkommnisse einfach zu leugnen bzw. zu verschleiern, wie es ihr zum Beispiel bei dem Überfall von Skins auf ein Ausländerwohnheim in Halle 1986 noch gelungen war. Und diese Vorfälle waren keine Einzelfälle. Am 1. November 1987 wurde in Oranienburg, am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen, eine 9-köpfige Skinhead-Gruppierung verhaftet. Diese hatten über 3 Jahre hinweg nahezu ungestört in Zügen, Gaststätten und auf offener Straße Menschen überfallen. Die Gruppe wäre, Zitat, bandenmäßig organisiert, nach dem Beispiel westlicher Skinheads vorgegangen, hieß es in der Anklageschrift. Im Mai 1988 wurden 2 Afrikaner im Personenzug von Riesa nach Elsterwerda im Bezirk Dresden angepöbelt. Ein Mosambikaner wurde aus dem fahrenden Zug geworfen und schwer verletzt. Ende Juni 1988 wurde in Dresden der Anführer einer Skinhead-Gruppierung wegen Verbreitung faschistischen Gedankenguts und Rowdytum zu 2 Jahren Haft verurteilt. Das Kreisgericht Königs Wusterhausen bei Berlin verurteilte Ende Juli 1988 4 Neonazis wegen Rowdytum zu Freiheitsstrafen zwischen 12 und 19 Monaten. Im August 1989 wurden 11 Mitglieder der in Wolgast im Bezirk Rostock bestehenden SS-Division Walter Krüger im Alter zwischen 16 und 38 Jahren verhaftet. Die straff organisierte SS-Division, darunter angesehene Bürger der Stadt, Lehrer und Beamte, hätten sich, so die Anklage im Februar 1990, zusammengeschlossen, um den Faschismus, Revanchismus und Militarismus zu verherrlichen. Im Frühsommer 1989 wurden in Ostberlin 4 junge Männer verurteilt, die im Stadtzentrum mehrere Afrikaner brutal zusammengeschlagen hatten. In Erfurt wurde ein Mädchen gewaltsam mit einem Judenstern markiert. Offiziellen Zahlen zufolge gab es 1988 44 Verfahren wegen rechtsextremer Gewaltakte. Bis zum Fall der Mauer am 9. November schon 144. Die Kripo zählte für 1988 185 Vorgänge und für 1989 knapp 300. Die Dunkelziffer ist jedoch sehr groß. Nicht selten nahmen zuständige Polizeiinspektionen entsprechende Anzeigen gar nicht auf oder die Polizei blieb bei Angriffen auf Punks, Gruftis, Ausländer etc. passiv.
Die Anfänge neonazistisch und antisemitisch motivierter Beschimpfungen und Übergriffe reichen jedoch viel weiter zurück. In den Fußballstadien war es in den 70er Jahren schon gang und gäbe, vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters mit Rufen wie »Juden raus« oder »Wenn das der Führer wüsste« zu quittieren. Schlachten mit gegnerischen Fans waren an der Tagesordnung. 1980 gab es beim Lokalderby im Leipziger Zentralstadion bei Ausschreitungen zwischen verschiedenen Fangruppen sogar einen Toten. Mitte der 80er zogen Fangruppen im Gleichschritt zu den Stadien und skandierten rechte Parolen. Für die Saison 1987-88 registrierte die Stasi 1099 solcher Störhandlungen. Im April 1988 setzte die Leipziger Polizei bei Ausschreitungen zwischen Fans von Union Berlin und dem FC Leipzig erstmals Gummigeschosse ein. Übergriffe auf Ausländer waren in der DDR schon Anfang der 60er Jahre zu verzeichnen. Mit der Aufnahme griechischer Partisanen hatte die DDR ihre ausländerfreie Phase beendet. Vorher konnten latente Ausländerfeindlichkeit sich mangels geeigneter Opfer nicht manifestieren. Chilenen, die nach dem Pinochet-Putsch von der DDR aufgenommen worden waren, sahen sich zum Teil heftigen Diskriminierungen ausgesetzt. Ende der 70er Jahre häuften sich Hakenkreuz-Schmierereien an Hauswänden.
Wenn ich mit meinem taubenblauen Sportjackett durch die Straßen eile, dann vorm Gummiladen verweile, dann zeigen die Schaufensterscheiben, wie sich die Blicke der Mädels an meinen Muskeln reiben. Da gaffen sie wieder, die Dicken, die Dünnen, die Großen und Kleinen, doch ich hab kein Interesse an Frauenbeinen. Mich interessiert kein Frauenbein, bin unterwegs in Sachen Fischleim. Gott, lass sie doch vor Sehnsucht weinen, Tränen rühren mich bei keinem, mit gelben Pantalons und Sportjackett finden mich die Mädels freilich nett. Mich interessiert kein Frauenbein, bin unterwegs in Sachen Fischleim. Wenn ich mich doch mal bequeme und eine mit auf Bude nehme, dann steck ich sie zu den anderen in den Schrank. So geht's bei mir die Sache lang. Mich interessiert kein Frauenbein, bin unterwegs in Sachen Fischleim.
Nach einer Einschätzung des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, BDK, der DDR, traten seit 1981 innerhalb informeller Gruppierungen junger Menschen, sowohl im Bereich gewalttätigen Fußballanhangs, von Punk, Heavy Metal und anderer subkultureller Spektren, personale Träger nationalistischer, rassistischer und antisemitischer Ideologiemomente in Erscheinung. Ab 1983 begann sich die Szene zu organisieren. Insbesondere die Frage der deutschen Teilung die Wiederherstellung des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1938, der Hass gegen die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, Reisefreiheit, Arbeitsdisziplin und Schlamperei in der Wirtschaft waren die Themen der Skins und sogenannten Nazi-Punks. Klassische DDR-Tabuthemen wurden also mit rechten Inhalten besetzt. Darüber hinaus entstanden netzwerkähnliche Strukturen zu gleichgesinnten Gruppen. Ehemals aus der DDR stammende, aber ausgetauschte oder freigekaufte rechtsextremistische Straftäter pflegten aus der Bundesrepublik heraus den Kontakt mit ihren alten Kameraden. Dazu gehörte Axel Heinzmann, der schon Mitte der 70er Jahre zusammen mit dem Nürnberger Karl-Heinz Hoffmann zum Prügeln antifaschistischer Demonstranten losgezogen war. Die Truppe von Karl-Heinz Hoffmann war ein Sammelbecken für Ex-DDRler. Die wenigsten von ihnen kamen per Flucht. Ralf Rössner und Uwe Behrens wurden 1974 aus der DDR als politische Häftlinge freigekauft. Uwe Meinkas und Rudolf Klingers Wege in den Westen sind nie geklärt worden. Auch der Westberliner Arnulf Prim, Anführer der Kampfgruppe Prim und Chef von Wotans Volk, saß 3 Jahre in DDR-Haft, bevor er 1968 per Austausch in den Westen kam. Die Michael Kühnen nahestehende Kaderzeitung Die Neue Front W schreibt im Januar 1990 unter der Rubrik Bereich Ost, dass ihnen die Existenz eines NS-Untergrunds in der DDR schon seit Jahren bekannt gewesen wäre. Die hohe Zahl von Aus- und Übersiedlern in unseren Reihen bedeutete für uns auch das stetige Fließen von Nachrichten über den NS-Freiheitskampf.
Das DDR-Innenministerium kam in einer Pressemitteilung im Dezember 1989 zu dem Schluss, dass die Hauptaktivitätsphase der Skinhead-Gruppierungen in der DDR die Jahre 1984 bis 1987 war. 1986 gründete sich beispielsweise die Lichtenberger Front, aus der 1988 die konspirativ agierende Bewegung 30. Januar und später die nationale Alternative NA entstand. Die Ostberliner Soziologin Gunthild Korfes spricht in dieser Phase, also 1986-87, von einer gewissen Differenzierung zwischen Bewegungselite, Aktivitäts- und Sympathiepotenzial. Es entstanden Gruppierungen, die sich selbst Naziskins oder Faschos nannten. Die sogenannten Faschos wollten nicht mehr auffallen um jeden Preis. Sie passten bewusst ihr Outfit der Umgebung an und entwickelten eine hohe Gruppendisziplin und konspirative Verhaltensformen. Bei diesem Prozess dürften die hohen Strafen der ersten Skinhead-Prozesse zumindest eine verstärkende Rolle gespielt haben. Die Faschos operierten von nun an in kleinen Gruppen zwischen 6 und 12 Personen, suchten auf Dachböden von alten Häusern oder auf Kampfplätzen des Zweiten Weltkriegs nach funktionstüchtigen Waffen und knüpften Kontakte in der gesamten DDR. Dem unpolitischen Betrachter, dem Kleinbürger zumal, erschienen sie offenbar als arbeitsame, ordentliche, disziplinierte junge Mitbürger, die nicht einfach in den Tag hineingammelten, beschrieb der DDR-Filmemacher und spätere Bündnis 90 die Grünen-Bundestagsabgeordnete Konrad Weiß diesen Strategiewechsel. 1987 ging die Stasi von 800 rechtsextremen Aktivisten und 38 rechtsextremen Gruppen aus. Ende der 80er Jahre zählte man in der DDR etwa 1000 bis 2000 Nazi-Skins. Der in West und Ost so gern angeführte Erklärungsansatz, soziale Herkunft, unsichere Perspektiven, Arbeitslosigkeit etc. wären entscheidend für die Tendenz nach rechts außen, bestätigte sich zumindest für diese Phase der DDR nicht. Eine von Loni Niederländer anhand von Strafakten jugendlicher Skinheads erstellte Untersuchung zeigte, dass nur 15% der Jugendlichen zum Zeitpunkt der Straffälligkeit ohne erlernten Beruf waren. Ihr Bildungsweg war üblich für die DDR und auch der sozialen Herkunft nach gab es keine biografischen Besonderheiten. Rund 3/4 der Probanden wurden in ihren Arbeitskollektiven als geachtete Mitglieder eingeschätzt. Ein Teil von ihnen bekleidet Funktionen wie FDJ-Sekretär der Lehrlingsgruppe, Vertrauensmann der Gewerkschaft. Diese unauffälligen, guten Arbeiter, die Alkohol nur in Maßen tranken, ihren Körper trainierten, einen ausgeprägten Leistungswillen besaßen und sich scharf gegen Schmuddel- und Saufpunks abgrenzten, hatten in Prozessen nie Schwierigkeiten, einen Fürsprecher aus dem Arbeitskollektiv zu finden und damit strafmildernd davonzukommen.
Insbesondere im Verlauf der 80er Jahre vergrößerten sich in der DDR-Wirtschaft die Schwierigkeiten bei der Materialversorgung. Normale Arbeitszeiten konnten oft nicht mehr gewährleistet werden, das System der frisierten Abrechnungen und der Schwarzgeschäfte florierte. So disziplinierte Arbeiter wie die DDR-Faschos gingen deshalb zum DDR-Gesellschaftssystem auf Distanz. Eine Systemopposition waren sie jedoch nicht. Ihr oppositioneller Charakter erschöpfte sich oft darin, dass ihnen das autoritäre System der DDR zu lasch und die DDR für ihr angestrebtes Deutschland zu klein war. Im Nachhinein trauerten viele von ihnen sogar der DDR nach. Diese Faszination für das DDR-System hatte selbst westdeutsche Neonazis erreicht. In der Oktoberausgabe 1990 ihrer internen Zeitschrift Aufbruch nahm die Organisationsleitung der Nationalistischen Front, NF, Stellung zur Wiedervereinigung. Die DDR existiert nicht mehr. Grund zur Freude? Sicher nicht. Für die NF war klar, dass das bessere Deutschland im Osten war. Die NF beklagte, dass nach der Grenzöffnung die westlichen Werte mit voller Breitseite in die DDR kämen. Die BRD hätte von Anfang an auch Geist, Seele und Kultur unseres Volkes zerstört. 40 Jahre realer Sozialismus waren für die Nationale Front vom Ergebnis her eine Atempause für völkische Substanz, Kultur und Sitte unseres Volkes. Sie lobten den Mauerbau als Bollwerk gegen die zersetzenden Einflüsse des Westens. Die sogenannte Wiedervereinigung ist der Sieg der geistigen und kulturellen Entartung über einen weiteren Teil unseres Volkes.
Und die kleinen Finger ziehen durch die Welt, wollen alles haben für sehr wenig Geld. Sind so kleine Finger, wollen alles haben, können nichts bekommen, weil sind so kleine Finger dran. Und die kleinen Finger können nicht mit der Straßenbahn, denn an so kleinen Fingern ist ja kein Fahrschein dran. Und die kleinen Finger können nicht schlafen, denn sie finden kein Bett, weil an so kleinen Fingern ist ja kein Bein dran. Sind so kleine Finger, möchten so gern schlafen, eilen durch die Straßen, weil sind ja Füße dran. Und die kleinen Finger haben großen Hunger für die kleinen Mägen in den kleinen Fingern. Und die kleinen Finger wollen alles haben. Für sehr wenig Geld.
Die Werte der Rechtsextremisten, Disziplin, Ordnung und Sauberkeit, waren auch die Werte des DDR-Sozialismus. Die Neonazis brachten zwar das Ansehen des Staates in Gefahr, deswegen musste verschleiert werden, durfte nichts nach außen dringen, im Inneren störten sie nicht allzu sehr. Im Gegenteil. Sie waren sogar der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung außerordentlich dienlich. So war es kein Wunder, dass Volks- und Transportpolizisten, Bahnhofspolizei, in der Regel relativ gelassen zusahen, wenn ordentlich aussehende Skins auf schmuddelige Punks losgingen. Und es blieb nicht nur beim Wegschauen. Bei den Vorgängen am 40. Geburtstag der DDR am 7.8. Oktober 1989, wo insgesamt 1047 Bürger festgenommen und zum Teil schwer misshandelt worden waren, arbeiteten Skins direkt mit der Polizei zusammen. Sie empfahlen sich nach dem Ende der offiziellen Feierlichkeiten als erprobte Schläger. Das gleiche galt für die 750-Jahr-Feier von Ost-Berlin 1988. Damals säuberten Skins die Straßen Berlins von Punks und Gammlern.
Die immer als politische Randgruppe bezeichneten Skinheads zeigten große Bereitschaft, sich für einen längeren Dienst in der Nationalen Volksarmee NVA zu verpflichten. Doch der Weg ging auch umgekehrt. Als Ergebnis seiner langjährigen Forschungen stellte der Rechts- und Kriminalsoziologe Wolfgang Brück, damals Abteilungsleiter des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung, fest, dass NVA-Wehrpflichtige, Zeitsoldaten und auch Offiziersanwärter zum wichtigen Rekrutierungsfeld rechtsradikaler Gruppierungen zählten. Neben der NVA standen bei den Skins und Faschos auch die Paramilitärische Gesellschaft für Sport und Technik, das Berliner Wachregiment Felix Tscherschinski oder die FDJ-Ordnergruppen hoch im Kurs. Zudem hatte ein nicht unbedeutender Anteil der rechten Aktivisten Eltern aus der mittleren Funktionärsebene von Partei, NVA, Ministerium für Staatssicherheit und Polizei. Der Vater, der schon bei dem Angriff auf die Zionskirche und später der Nationalen Alternative NA aktiven André Richard zum Beispiel, war als MFS-Major in Berlin zuständig für Rechtsextremismus. Ganz davon abgesehen, dass die Stasi eine äußerst dubiose Rolle beim Umgang mit bundesdeutschen Rechtsextremisten und Terroristen spielte. So schändeten Stasi-Mitarbeiter 1959-60 jüdische Friedhöfe in westdeutschen Städten, um die BRD in Verruf zu bringen. So fanden die von der BRD gesuchten Rechtsterroristen Udo Albrecht und Ottfried Hepp Unterschlupf in der DDR und arbeiteten für das MFS. Ungeachtet solcher Vorkommnisse tönte im Juni 1989 Erich Honeckers Ehefrau Margot, damals im Range einer Ministerin für Volksbildung, auf dem 9. Pädagogischen Kongress der DDR in Ost-Berlin voller Stolz: Die Saat, die die Pädagogen unseres Landes ausbrachten und täglich neu ausbringen, sie ist aufgegangen.
Dass die Saat bei weitem nicht so aufgegangen war, wie es sich die SED-Spitze erhofft hatte, war in der DDR nicht nur ein offenes Geheimnis, sondern auch empirisch belegt. Das Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig erforschte die DDR-Jugend gründlich. Die Ergebnisse sprachen für sich, Jeder in der Staatsführung konnte sie kennen, wenn er nur wollte. So kam im Oktober 1987 Walter Friedrich zu dem Ergebnis, dass sich gegenüber den 70er Jahren heute entschieden weniger ältere Schüler und Lehrlinge einschränkungslos zum Sozialismus bekannten. 1985 fühlten sich nur mehr 9% der Befragten ohne Einschränkungen als Kommunist. 10 Jahre zuvor war dies noch bei 22% der Fall. Dagegen wollten sich 74% 1985 eine schöne Wohnung einrichten, 1975 50% und 40% Mode und Luxus leisten, 1975 26%. Zur vertraulichen Verschlusssache wurde die Studie zu politisch-historischen Einstellungen der Jugendlichen 1988 von Wilfried Schubert erklärt. Demnach stimmten insgesamt 11% der Jugendlichen der Aussage zu, dass der Faschismus auch seine guten Seiten gehabt hätte. Sie dachten dabei an Autobahnen, die damalige Vielfalt an Motorrädern und PKWs oder die Reduzierung der Arbeitslosenzahlen. 6% der Befragten glaubten, dass Adolf Hitler nur das Beste für das deutsche Volk gewollt hätte. Nur 57% würden zudem alles ihnen Mögliche tun, damit sich so etwas wie der Faschismus nicht wiederholen könnte. Und da hatte Volksbildungsministerin Margot Honecker auf dem 9. Parteitag der SED die Phase der antifaschistischen Erziehung für abgeschlossen erklärt. Im Unterschied zur BRD wurde im sozialistischen deutschen Staat der Faschismus mit allen seinen Wurzeln, mit Stumpf und Stiel, ausgerottet, schrieb die Auslandspresseagentur der DDR im März 1989 in einer Broschüre über Neonazis im Westen. Die Zerschlagung des Faschismus und vor allem die konsequente Entnazifizierung beanspruchte die DDR allein für sich. Der BRD wurde der Nationalsozialismus als Erblast zugeteilt.
Und über der Stadt hängen violette Wolkenbänke.
Sie hören eine Sendung von 17 Grad zum Thema extreme Rechte in der DDR.
Ein schneidender Wind fegt den Belag von den Butterbroten. Das Essen brüllt und brodelt. Und die Menschen können keine Karten mehr versenden. Die Öfen qualmen fürchterlich und das Pfeifen des Windes fresst die Ohren der Menschen zu kleinen Würfeln.
Große Angst treibt die Elektrizität aus den Häusern. Die Hitze ist enorm.
Das Essen ist aus den Töpfen gestiegen und dringt nun in die öffentlichen Gebäude ein.
Und jetzt geht alles ganz schnell. Rein mit einem Arm.
Die Fernsprecher versagen und die Menschen können keine Karten mehr versenden.
Das Essen brüllt und brudelt. Und die Menschen haben große Angst, große Angst.
Dass die Entnazifizierung in den Westzonen halbherzig durchgeführt worden war, dass entscheidende Positionen in Industrie, Verwaltung, Politik und Justiz sehr schnell wieder mit altgedienten Nationalsozialisten besetzt worden waren, ist eine Tatsache, die wohl kaum noch abgestritten wird. Aber wie war es in der DDR?
Bis zum offiziellen Ende der Entnazifizierung am 10. März 1948 waren dort insgesamt 520.734 Ex-NSDAP-Mitglieder aus ihren Ämtern und Positionen entfernt worden. Doch schon im Februar 1947 hatte SED-Chef Wilhelm Pieck eine deutlichere Unterscheidung von sogenannten nominellen NSDAP-Mitgliedern und aktiven Nazis gefordert. Erstere wären vorwiegend werktätige Massen, die wir nicht von uns stoßen, sondern die wir auf das Engste an uns heranziehen und an der Aufbauarbeit beteiligen müssten. Walter Ulbricht hatte die Beendigung der Entnazifizierung damit begründet, dass die Säuberung der Verwaltung abgeschlossen, die Bodenreform realisiert und die Betriebe der Nazi- und Kriegsverbrecher enteignet worden wären. Da in der offiziellen DDR-Geschichtsschreibung allein die Faschismusdefinition von Dimitrov gültig gewesen war, wonach Faschismus als, Zitat, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten und am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals verstanden wurde, waren demnach mit Bodenreform und Zerschlagung des Monopolkapitals die Grundlagen des Faschismus zerstört. In der neuen Periode des Aufbaus kann nicht mehr die frühere Organisationszugehörigkeit der Maßstab für die Beurteilung des Einzelnen sein, sondern die ehrliche, aufopferungsvolle Arbeit, läutete deshalb Ulbricht das Ende der Vergangenheitsbewältigung in der DDR ein. So wurden aus Mitläufern und auch NSDAP-Parteimitgliedern verdiente Kämpfer für den Aufbau des Sozialismus, sofern sie die deutschen Werte wie Leistung, Arbeit, Fleiß, Disziplin und Ordnung verinnerlicht hatten. Schon im Mai 1948 erhielten die Ex-NSDAP-Mitglieder mit der Konstituierung der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, NDPD, sogar eine Plattform zur politischen Betätigung. Parallel zur Eingliederung der Mitläufer und nominellen Parteimitglieder in die neue Gesellschaft erfolgte eine Heroisierung der Arbeiterklasse und des antifaschistischen Widerstands der KPD. Antifaschistische Jugendgruppen, Juden, Deserteure, Roma und Sinti, Homosexuelle und christlicher Widerstand wurden völlig aus dem antinazistischen Widerstand ausgegrenzt. Die Arbeiterklasse bekam den Mythos des antifaschistischen Kämpfers zugesprochen, als sei sie gleichsam naturgemäß als Klasse immun gegen nationalsozialistische Ideologie. Die Anfälligkeit der revolutionärsten Klasse in der Geschichte der Menschheit für nationalsozialistische Ideologie wurde tabuisiert. Die über 13 Millionen Stimmen, die die NSDAP bei den Wahlen im Juli 1932 erhalten hatte, wurden nicht hinterfragt.
Per Definition hatte damit der Arbeiter- und Bauernstaat DDR mit dem Faschismus nichts zu tun. Die SED laut Parteiprogramm als Erbin alles Progressiven in der Geschichte des deutschen Volkes sowieso nicht. Der dritte Parteitag der SED im Juli 1950 traf die Feststellung, in der DDR wären die Wurzeln des Faschismus ausgerottet worden. Wer mit der Sowjetunion und den anderen Ländern geht, der befindet sich auf der historisch erprobten Straße des sicheren Siegers, befand Walter Ulbricht im Juni 1964. Jeder DDR-Bürger konnte sich nun als Sieger fühlen. Die Schmach der Niederlage war getilgt, die eigene Vergangenheit war passé. Spätestens mit Beginn des Kalten Krieges wurde der Antifaschismus von der DDR zur Legitimation des Systems benutzt und auch missbraucht. Er wurde inhaltsleer, staatlich verordnet, Ralph Giordano, und zur Staatsreligion erhoben. Und er wurde zum Ritual. Treffen mit ehemaligen Widerstandskämpfern, Klassenausflüge ins KZ und Besuche von Mahn- und Gedenkstätten als Vorbereitung auf die Jugendweihe sowie verordnete Kundgebungen von den jungen Pionieren bis zur SED. Bei der Metamorphose von Tätern und Mitläufern zu den Siegern der Geschichte blieb jedoch die Mehrzahl der Opfer eben dieser Geschichte auf der Strecke. Geschichte wurde so lange geglättet und umgeschrieben, bis die Darstellung des Holocausts in der offiziellen Geschichtsschreibung des Nationalsozialismus so gut wie keine Rolle mehr spielte. Die Gründung des Staates Israel wurde in keinster Weise mit dem Holocaust in Verbindung gebracht, sondern ausschließlich als Einordnung in die Pläne des USA-Imperialismus im Nahen Osten gesehen. Israel als imperialistischer Vorposten im arabischen Raum sollte fortan die offizielle Sprachregelung heißen. Die von Stalin Anfang der 50er Jahre initiierten antizionistischen Kampagnen setzten sich in der DDR fort. In den Personalakten des MFS wurden Vermerke Jude oder Halbjude geführt. Ende 1952 wurden die Büros der jüdischen Gemeinde durchsucht und Akten beschlagnahmt. Mit Paul Merker, einem Mitglied des SED-Politbüros, glaubte die DDR-Staatsführung dann im Dezember 1952 einen zionistischen Agenten entlarvt zu haben. Mitte Januar flüchteten aufgrund dieser antizionistischen Kampagne etwa 400 Juden in den Westen, darunter die Vorsitzenden der jüdischen Gemeinden von Ost-Berlin, Dresden, Erfurt und Leipzig. Wiedergutmachung für Israel kam für die DDR nicht in Frage. Professor Friedrich Kaul gab schon im April 1961 als offizieller Beobachter der DDR während des Eichmann-Prozesses dafür eine deutliche Begründung. Die DDR leistet eine besondere Art der Wiedergutmachung. Sie besteht darin, dass wir die Nazis aus ihren Stellungen entfernt haben und dass ein Nazi in der DDR zu keiner wichtigen Position gelangen kann.
Welch ein Trugschluss! 1968 hatte der Wiener Simon Wiesenthal der Öffentlichkeit eine Liste mit den Namen von 39 zum Teil hochrangigen Mitarbeitern der DDR-Publizistik präsentiert. Sie alle wiesen eine eindeutig nationalsozialistische Vergangenheit auf. Wiesenthals Liste enthält den Leiter des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrats der DDR und damit zuständig für die Nachrichtenagentur ADN, den Rektor der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft Walter Ulbricht und auch den stellvertretenden Chef des Neuen Deutschland, alles vor 1945 glühende Nationalsozialisten mit Amt und Würden. Anlass für Wiesenthals Bericht zu nationalsozialistischen Elementen in Presse und Propaganda der Deutschen Demokratischen Republik war die Berichterstattung der DDR-Medien nach dem Sechstagekrieg gegen Israel. Wiesenthal fühlte sich in Berichterstattung und Terminologie der DDR-Presse an den Völkischen Beobachter, den Stürmer und die Deutsche National- und Soldatenzeitung des DVU-Vorsitzenden Gerhard Frey erinnert. Sein Fazit fiel für die DDR-Medien vernichtend aus. Zitat: Wenn man in den Kommentaren der DDR-Blätter das Wort Israeli durch Jude sowie fortschrittliche Kräfte durch Nationalsozialismus ersetzte, glaubte man plötzlich eine Vorlage aus Goebbels Propagandaministerium vor sich zu haben. Die Ähnlichkeit der Gedanken und Begriffe ergab sich aber auch, wenn man den umgekehrten Weg ging und probeweise Artikel aus der NS-Zeit mit Vokabeln aus dem DDR-Wortschatz ausstattete. Der Antisemitismus konnte in der Staatsdoktrin des Antizionismus ausgezeichnet überdauern und sich fortentwickeln. So blieb Jude in der DDR ein unwidersprochenes Schimpfwort. Jüdische Friedhöfe wurden zerstört, Brandanschläge auf jüdische Einrichtungen verübt und in rechtsextremistischen Kreisen kursierten schwarze Listen über jüdische SED-Funktionäre. Eine von der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführte repräsentative Untersuchung zum Thema Antisemitismus in den 5 neuen Ländern kam 1991 zu dem Ergebnis, dass 15,3% der DDR-Schüler glaubten, dass es Fehler gäbe, die den Juden im Blut lägen. Jeder 10. DDR-Bürger war sich sicher, dass man Juden am Aussehen erkennen könnte, und 11,6% glaubten felsenfest, dass Juden mehr mit Tricks arbeiten als andere.
Bei jeder Kundgebung in der DDR wurden die Prinzipien des proletarischen Internationalismus und der internationalen Solidarität hochgehalten. Ihre Freundschaft zu anderen Völkern bekräftigte die DDR nicht nur mit den Staaten des Warschauer Pakts, sondern auch mit den zwischen 1975 und 1980 abgeschlossenen Verträgen, unter anderem mit Äthiopien, Angola, Kuba, Vietnam oder Mosambik. Sie bildeten auch die Basis für die aufgrund von Regierungsabkommen in die DDR geholten ausländischen Arbeitskräfte. Mit etwa 90.000 stellten sie das Gros der 191.000 in der DDR lebenden Ausländer in. Stand 31.12.1989. Mit einem Anteil von 1,2% an der Wohnbevölkerung war die Ausländerquote in der DDR verschwindend gering. Die Unterbringung und die Arbeitssituation der angeworbenen Arbeiter aus den befreundeten Staaten sprach dem Prinzip des proletarischen Internationalismus jedoch Hohn. Die Ausländer wohnten abgeschirmt in Wohnheimen, meist am Stadtrand oder in den berühmten DDR-Plattenbausiedlungen. Die Ghettoisierung wurde durch ein rigides System von Verboten und Reglementierungen noch einmal unterstrichen. So legte der Ministerrat einen Platzbedarf von mindestens 5 Quadratmetern pro Person fest. Das Mindestmaß wurde zur Norm. Die Rahmenrichtlinien der Verträge legten fest, dass Ehepaare für ihren 5-Jahres-Aufenthalt in der DDR keinen Rechtsanspruch auf eine gemeinsame Unterbringung hatten. Besuche in den Wohnheimen waren verboten bzw. streng reglementiert. Ein Pförtner war zur Kontrolle da. Die Abschiebung in die Heimat im Falle einer Schwangerschaft wurde in der Regel sofort eingeleitet. Die aus Völkerfreundschaft aufgenommenen ausländischen ArbeiterInnen wurden meist an Arbeitsplätzen eingesetzt, die DDR-Bürger nicht haben wollten und ungeachtet ihrer Qualifikation in Lohngruppe 4 für ungelernte Tätigkeiten eingestuft. Zudem ließ die DDR-Führung es zu, dass die Bevölkerung für den Mangel an Konsumgütern und Wohnungen die Ausländer verantwortlich machte. So wurde man selbst nicht für Missstände verantwortlich gemacht. Die DDR-Bürger nannten schon lange vor der Wende Vietnamesen verächtlich Fidschis und Afrikaner Kohle. Wenn ein Afrikaner eine Gaststätte betrat, sagten einige, Licht an. Kinder sagten auf der Straße, Mutti, guck mal, da ist ein Affe. Dass es nicht bei negativen Einstellungen und Äußerungen blieb, sondern diese längst handlungsrelevant werden, zeigte eine vom Kölner Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 1990 erstellte Studie zur Ausländerfeindlichkeit in der Ex-DDR. Demnach gaben 3/4 der befragten Ausländer an, von Deutschen beschimpft oder beleidigt worden zu sein. Ein 1/5 gab an, von Deutschen tätlich angegriffen und geschlagen worden zu sein.
Die Erklärungsversuche für rechtsextreme Tendenzen und Aktivitäten im Osten fielen zu DDR-Zeiten spärlich aus. Sehr beliebt war die These, das Skinhead-Phänomen wäre aus dem Westen übergeschwappt. Der Begriff Rechtsradikalismus oder Extremismus oder gar Neonazismus wurde gemieden.
Es folgten die Baseballschlägerjahre, die Pogrome der 90er und die Morde der NSU. Heute fragen sich große Teile der Medien und Politik verdutzt, woher die AfD und all ihre Wählerinnen plötzlich kommen. Unter den Hashtag Baseballschlägerjahre sammeln sich zurzeit Erfahrungsberichte mit Neonazis aus der Nachwendezeit.
Hashtag Baseballschlägerjahre. 1992. Freundin und ich waren bei Fußballspiel in Jena. Nach dem Spiel, kurz hinter Stadion, werden wir von 3 Neonazis, 2 Männer und eine Frau gestoppt. Die Männer bogen meine Arme nach hinten und hielten mich fest. Die Frau trat zu. Erster Tritt in den Magen, worauf ich nach vorne fiel, soweit es ging, da die Neonazis mich weiter festhielten. Sie trat ein zweites Mal zu. Ins Gesicht. Knapp unter dem Auge. Hunderte Menschen gingen vorbei, keiner half. Niemand blieb bei uns stehen. Krankenhaus, Platzwunde, Glück gehabt. Hätte auch das Auge sein können. So ungefähr war die Aussage der Krankenschwester. Anzeige bei Polizei. Ich sagte, wer getreten hatte. Yvonne B., damals gute Freundin von Cepa. Es geschah nichts. Sie sind laut, angetrunken, versuchen reinzukommen. Tor ist abgeschlossen. Sie schmeißen erst Sachen in den Flur, dann schießen sie. Ja, schießen. Dann beginnen sie, über das Tor zu klettern, wie Zombies. Wir schmeißen alles, was wir finden können, auf sie runter. Polizei kommt nicht. Unsere Mutter ist in der JG mit Jugendlichen. Angst. Nach Minuten, wir hören Nazis schon im Hausflur, kam unser Vater im VW-Bus. Er fährt auf die Neonazis zu. Sie stürmen auseinander. Polizei kam, als alles vorbei war. Dienstags in Inforunde der JG Stadtmitte wurde zusammengetragen, wer zusammengeschlagen, verfolgt, verletzt wurde. Jede Woche geschah es. Dienstag ab ca. 21.30 Uhr fuhren Neonazis in Autos, unter anderem bewaffnet mit Baseballschlägern durch das Zentrum. Nachhauseweg organisiert, in Gruppen mit Taxis. Es ging nicht immer. Sie erwischten Leute, Punks, Antifaschistinnen, alternative Jugendliche, Migrantinnen, FreundInnen wurden glühende Zigaretten im Dekolleté ausgedrückt, Arme gebrochen, Geige zerstört. 1997, Werkstatt der JG Stadtmitte. Ich verabschiede mich und will nach Hause. Auf der Straße vor der JG mehrere Burschenschaftler, die meiner Mutter und mir mitteilten, wir müssten vergast werden, die JG angezündet. Mein Vater kommt hinzu, sie greifen ihn an. Sie zerren ihn auf die Straße, schlagen auf ihn ein. Jugendliche aus der JG kommen hinzu, verteidigen. Krankenwagen und Polizei kommen. Mitgenommen werden Leute aus der JG. Es kommt nicht zu Verurteilungen. Die große Narbe ums Auge meines Vaters bleibt. Freund meiner Eltern, geflüchtet aus Zaire, meldet sich über Tage nicht, ist nicht erreichbar. Meine Eltern fahren zu seiner Wohnung. Sie finden ihn blutüberströmt. Über mehrere Tage lag er in seiner Wohnung, überfallen und zusammengeschlagen von Neonazis. Ich könnte Dutzende, wenn nicht gar Hunderte solcher Fälle aufschreiben. FreundInnen, die in Vinzala-Lobeda, auch in Nähe von Cepa, Mundlos, Bönhards Wohnungen lebten und so gut wie jeden Abend rennen mussten oder sich über Stunden versteckten. Anderen, beispielsweise in Saalfeld, wurde tagsüber im vollen Bus scharfe Waffe an den Kopf gehalten, ohne dass jemand eingriff. Die Polizei kam selten. Mir fällt kein Fall aus dem Zeitraum ein, in dem Neonazis nach Anzeigen auch verurteilt wurden. Viele gingen nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus. Übergriffe waren Alltag. Irgendwann war klar, dass es sich nur ändert, wenn wir uns wehren.
Das war's mal wieder. Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad mit einem Textauszug aus dem Handbuch Deutscher Rechtsextremismus.
Und die Musik ist von AG Geige.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.